ARD. Der Tag in Berlin und Brandenburg. Kompakt und regional.
Der Tag in Berlin und Brandenburg. Ich bin Jessica Wiener. Ich grüße Sie. Der Berliner Senat will den Kampf gegen die organisierte Kriminalität effektiver machen. Wenn es nämlich darum geht, nachzuweisen, dass Vermögenswerte aus illegalen Aktivitäten kommen, stoßen die Strafverfolgungsbehörden bisher schnell an ihre Grenzen. Das hat auch Justizsenatorin Felor Badenberg erkannt und will das nun mit einer Bundesratsinitiative ändern. RBB24-Landespolitikreporterin Pauline Pieper hat sich die mal genauer angeschaut.
Eine Person wird am Flughafen kontrolliert. Man findet 100.000 Euro eingenäht in das Futter ihres Mantels. Sie hat aber seit Jahren nur einen Minijob und kann nicht erklären, wo das Geld herkommt. Solche Fälle gebe es immer wieder, sagt Justizsenatorin Felor Badenberg. Der Verdacht auf einen illegalen Hintergrund des Geldes kommt auf, es wird eingezogen. Anschließend sei der Staat aber oft machtlos.
Wenn der Staat Vermögenswerte einziehen will, wie beispielsweise Immobilien oder aber Luxusautos oder Schmuckstücke, dann muss der Staat nachweisen, dass genau diese Vermögenswerte aus Straftaten stammen. Und wenn der Staat diesen Nachweis nicht erbringen kann, dann kann er solche Vermögenswerte auch nicht endgültig einziehen.
Das soll sich nun ändern. Der Senat will einen Gesetzesentwurf von Badenberg in den Bundesrat einbringen, um die sogenannte Beweislastumkehr einzuführen. Restzweifel am legalen Ursprung von Vermögenswerten auszuräumen, soll demnach Aufgabe der Beschuldigten werden. Wenn ein grobes Missverhältnis zwischen dem Wert des Vermögens und dem Einkommen des Besitzers besteht, sollen Vermögenswerte einbehalten bleiben können, sofern ein Verdacht auf Straftaten wie Geldwäsche oder Menschenhandel besteht. Organisierte Kriminalität soll so effektiver bekämpft werden. Der Sprecher der Gewerkschaft der Polizei, Benjamin Jendro, begrüßt die Bundesratsinitiative des Senats.
In der Praxis ist es wirklich so, dass wir mitunter Leute feststellen, die Straftaten begehen, ja, die aber noch vom Amt noch fleißig Geld beziehen und die dann immer wieder Ausreden finden. Und da muss der Rechtsstaat jetzt irgendwann mal dazwischen gehen.
Dem Staat gingen wegen der organisierten Kriminalität jährlich Milliarden verloren, sagt die rechtspolitische Sprecherin der Grünen Petra Wandrei. Trotzdem sieht sie Badenbergs Vorschlag auch kritisch.
Wir glauben auch, es braucht harte Instrumente, um die organisierte Kriminalität anzugehen. Allerdings die komplette Beweislastumkehr begegnet schon einigen juristischen Bedenken. Und ich kann nur sagen, wir haben den Grundsatz der Unschuldsvermutung im Strafrecht. Das ist ein ganz wichtiger Grundsatz.
Gegen die Unschuldsvermutung verstößt die Regelung laut Badenberg nicht. Denn es gehe nicht um eine Strafe, sondern nur um die Einziehung des Vermögens. Der rechtspolitische Sprecher der Linksfraktion, Damiano Valgoglio, hält den Vorschlag für richtig, wünscht sich aber noch weitergehende Maßnahmen.
Man müsste nicht nur das Gesetz ändern, sondern auch die Staatsanwaltschaften besser ausstatten und schulen, weil die wirklich gefährlichen kriminellen Clans in Deutschland haben ja keine arabischen Nachnamen. Das sind Wirtschaftskanzleien, Privatbanken, das haben wir bei den Cum-Ex-Betrügereien gesehen. Wenn man da ran will, brauchen wir besser ausgestattete Wirtschaftsstaatsanwaltschaften. Und in dem Bereich kürzt der Senat ja leider.
Zunächst einmal muss sich nun der Bundesrat mit dem Berliner Vorschlag befassen.
Pauline Pieper war das aus der RBB 24 Landespolitik. Der Wahlkampf zur Landratswahl in der Uckermark ist in vollem Gange. In rund 6 Wochen wird gewählt. Die Plakate sprießen wie Pilze aus der Erde. Und bei einem Großbanner in Prenzlau, direkt an der Ecke zum Unteruckersee, da gibt's Ärger. RBB 24-Reporterin Martina Rolke berichtet aus der Uckermark.
Es ist mannshoch, hängt an einem extra aufgestellten Bauzaun und bringt Menschen in der Uckermark in Wallung. Das Wahlbanner des AfD-Kandidaten Felix Teichner. Neben einem eigenen Porträt ist in der oberen rechten Ecke seine Kontrahentin, die amtierende Landrätin, abgebildet. Per künstlicher Intelligenz auf Ex-Bundeskanzlerin Merkel getrimmt mit Raute. Außerdem ist Carina Dörck in einem rosa Dreieck abgebildet. Damit kann es Assoziationen zu einem Symbol wecken, mit dem homosexuelle Menschen in Konzentrationslagern der Nazis gebrandmarkt wurden. Direkt vor dem Plakat zeigen die Prenzlauer unterschiedliche Reaktionen.
Ist nicht tragbar, egal wie man dreht und wendet.
Die Darstellung mit diesem Plakat finde ich falsch.
Man kann viel hineindeuten, man kann es auch lassen.
Da kann man ja gleich noch ein Hakenkreuz ranmachen.
Es geht für viele Uckermärker natürlich um die symbolische Bedeutung des rosa Winkels als Kennzeichen für Homosexuelle im Nationalsozialismus. Lothar Priewe von der Vereinigung der Verfolgten des Naziregimes VVN BDA hat Strafanzeige gestellt.
Ich habe eine Anzeige gemacht, weil hier man versucht, Nazi-Zeichen bzw. Symbole in die Allgemeinheit zu überführen. Und das geht überhaupt gar nicht.
Der AfD-Kandidat Felix Teichner selbst zieht da keine Schuld auf seiner Seite, sagte er dem RBB.
Ich war selbst erstaunt, dass es so ein rosanes Dreieck gibt, was so negativ behaftet ist. Und ich mache mir das definitiv nicht zu eigen. Wir sind als AfD die einzige Partei mit einer homosexuellen Bundesvorsitzenden an der Spitze. Wir stehen zu Alice Weidel. Und deshalb sehe ich da ganz klar gar keinen Bezug. Also die Vorwürfe sind völlig absurd.
Im Wahlkampf stehen alle anderen Parteien hinter CDU-Kandidatin Carina Dörck. So auch Bündnis 90 Die Grünen mit Birgit Bader im Kreistag. Sie ist zwar empört über das Plakat der AfD, aber sie sagt, es kann sich auch positiv im Wahlkampf auswirken.
Es kann sein, dass sich dieses Wahlplakat als Geschenk für Frau Dörck herausstellt. Entweder wusste er nicht, was dieser rosa Winkel bedeutet, dann ist er dumm. Oder er hat es absichtlich gemacht, dann ist er ein Nazi.
Die aktuell knapp 100.000 Wahlberechtigten in der Uckermark können am 19. April der amtierenden Landrätin oder dem AfD-Kandidaten ihre Stimme geben. Die Wahlberechtigungskarten sollen zunächst zum 29. März in allen Briefkästen liegen.
Ein Bericht von RBB-Reporterin Martina Rolke. In Forst im Landkreis Spree-Neiße soll das Oberstufenzentrum Spree-Neiße umfassend modernisiert und auf den neuesten Stand gebracht werden. Für insgesamt 86 Millionen Euro ist geplant, den Standort zu erneuern, zu erweitern und ihn in eine moderne Lernfabrik zu verwandeln. Jetzt sind die Pläne in Forst vorgestellt worden. Mit dabei war rbb24-Reporter Daniel Masto.
Noch existieren die Pläne nur auf dem Papier. Doch schon in 3 Jahren soll sich das gesamte Bild hier auf dem Gelände des Oberstufenzentrums 1 Spree-Neiße in Forst grundlegend gewandelt haben. Entstehen soll ein hochmoderner Campus der Zukunft, erzählt Bildungsdezernent des Landkreises Spree-Neiße Michael Koch, der regelrecht in Schwärmen kommt.
Licht durchflutet, hell, modern, mit den besten Rahmenbedingungen für die jungen Menschen zum Lernen, aber eben auch unter Beachtung der Geschichte und der Historie, die dieses Gebäude hat. 1885 errichtet als private Webschule und das wird fortgesetzt.
In unmittelbarer Nähe wird gerade ein ehemaliges Wohnheim abgerissen. Auf dieser Fläche sollen Containerklassenzimmer entstehen, als Übergangslösung für den Umbau. Ab dem Schuljahr 27 sollen dort die rund 1300 Berufsschüler untergebracht werden, erklärt Jan Hörning vom Fachbereich Hochbau des Landkreises Spree-Neiße.
Diese Container werden dann eigentlich ähnlich wie ein Klassenraum komplett ausgestattet. Da kommen auch Akustikdecken, die bekommen Fußbodenbelag. Die Flure sind durchgehend nachher. Also da sieht man eigentlich diese Containerbauweise nicht mehr so radikal an, sag ich mal, sodass die auch gut nutzbar sind im Betrieb. Und das sind diese 4500 Quadratmeter Nutzfläche, die da entstehen. Aus der Anordnung verschiedener Containergeometrien dann auch, die zusammengesteckt werden im Systembau und da übereinander gestapelt werden in 3 Etagen nachher.
Am OSZ Forst stehen vor allem technische Ausbildungsberufe im Fokus, besonders für angehende Elektroniker und Mechatroniker des Bahnwerkes Cottbus. Doch die Ausstattung ist veraltet, sagt Landrat Harald Altekrüger.
Deswegen werden die Labore hier auch neu ausgestattet. Wir müssen natürlich auch eine Attraktivität schaffen, damit junge Menschen hier auch hierher kommen. Deshalb wird ein Wohnheim gebaut. Damit wir hier nicht so viel Fläche versiegeln, haben wir gesagt, okay, wir entscheiden uns für ein Parkhaus. Das kommt hier mitten auf dem Campus hin und dann viel Grün, sodass junge Menschen auch gerne hier lernen.
Die Stadt Forst ist stolz auf ihre künftige moderne Lernfabrik, sagt Bürgermeisterin Simone Taubeneck. Vor allem soll damit dem Fachkräftemangel entgegengewirkt werden.
Also wir sind ja hier an einem Standort, auch an einem prädestinierten Platz mit dem Stadtpark und an dem Oder-Neiße-Radweg gelegen. Und natürlich durchkämmen die jungen Leute ja auch heute schon unsere Stadt. Und insofern bin ich froh, dass es auch zukünftig so sein wird, dass dieser Standort gesichert ist und auch zukünftig für Fachkräfte für diese Region sorgt.
Und spätestens 2029 soll der Zukunftscampus fertig sein.
Aus Forst war das Daniel Masto. Parsimed, so heißt eine Organisation von Exil-Iranern, die Landsleuten im Iran medizinische Hilfe aus dem Ausland ermöglicht. Seit 3,5 Jahren ist die Gruppe aktiv. RBB24-Reporter Stefan Oschwart hat mit einer Berliner Psychotherapeutin gesprochen, die sich bei Parsimed engagiert.
Dr. Diana Jahanar-Laschki schickt ein Video. Hochhausschluchten am Grunde skandieren tausende Menschen den Spitznamen des israelischen Regierungschefs Bibi. Die Aufnahmen sollen neu sein und unter anderem aus Teheran eine Reaktion auf die Luftschläge Israels und der USA.
Die Menschen im Iran und auch Diaspora freuen sich natürlich riesig über den Tod von Diktator Khamenei. Und sie sagen, der Kopf der Schlange ist weg und dadurch werden gesamtes System auch schwächer. Und uns Iraner ist bewusst, dass ohne Intervention von außen nicht möglich ist, diese Regime Change.
Doch wie erfolgreich kann das sein? Dr. Jahana Laschki spricht von bis zu 40.000 Toten alleine während der jüngsten Proteste. Parsimet hat über viele Augenverletzungen berichtet. Die Motorradmilizen des Regimes haben den Demonstranten mit Schrotflinten direkt ins Gesicht geschossen. Parsimet versucht von Deutschland aus zu helfen. Über WhatsApp etwa geben die Mitglieder der Gruppe unter anderem Verletzten medizinische Tipps. Aber nicht nur das.
Medikamente besorgen, hinbringen oder hinschicken oder Menschen, die verletzt wurden und aus dem Land geflohen sind. Das ist jetzt der Fall, zum Beispiel in der Türkei oder Georgien. Wir versuchen von da aus humanitäre Visum zu organisieren, dass die zur Behandlung nach Europa kommen können oder von hier aus auch medizinische Anweisungen zu geben.
Viele Menschen im Iran haben Angst, Krankenhäuser aufzusuchen, denn die Schergen des Regimes machten auch in den Reihen der Verletzten Gefangene. Nachrichten machen die Runde, erzählt die Psychotherapeutin, dass Gefangene als menschliche Schutzschilde Kasernen der Basij-Milizen gegen Luftangriffe schützen sollen. Auch andere Iraner berichten das. Angesichts der Brutalität glaubt Dr. Jahana Laschki, dass das Mullah-Regime sich mit Zähnen und Klauen verteidigen wird.
Stefan Oschwart war das mit einem Beitrag über eine Exil-Iranerin und die Hilfsorganisation Parsimet.
Und jetzt aus dem Getümmel und dem Grün. Die besondere Geschichte. Präsentiert von der Tag im Fernsehen. Montags bis freitags ab 18 Uhr im RBB und in der ARD-Mediathek.
Von Antonia Sawallisch und Silja Sodke. In Oberkremer trifft Sammlererfahrung auf Social Media. Auf seinem Hof für antike Bauelemente beginnt für Olaf Elias nach 35 Jahren ein neuer Abschnitt. Seine Tochter Lilly ist in diesem Sommer ins Familiengeschäft eingestiegen und zeigt auf Instagram, wie Altes und Junges zusammenfinden. Ausschnitte aus einem Reel von Lilly.
So Leute, heute geht's weiter mit dem Riesenumbau Part 2. Und es gibt noch viel, viel mehr auf unserem riesigen, verwunschenen Hof zu entdecken. Aber ich will euch ja nicht zu viel vorwegnehmen. Wir sehen uns Samstag. Tschüssi.
Zwischen alten Türen und Schätzen wird in Marwitz Geschichte verkauft und weitergegeben. Mit Lilly Elias steht die nächste Generation in den Startlöchern. Schritt für Schritt und innerhalb von 5 Jahren soll die 25-Jährige das Geschäft für historische Bauelemente von ihrem Vater Olaf Elias übernehmen. Damit das klappt, muss sie sich aber mehr historisches Wissen drauf schaffen.
Und zwar haben wir doch diese Lloyd-Loom-Stühle.
Ja, die englischen.
Was ist dann nochmal die Geschichte mit diesem Draht und Pappe?
Das ist eine Entwicklung für die Luftschifffahrt, also die Zeppeline. Ne? Und da hat man versucht, ganz leichte Korbmöbel herzustellen, aber in dem Fall als Draht umwickelt mit Karton, weil es noch leichter ist und weil man dann noch viel mehr Formen herstellen kann.
Lilly Elias hat den Hof auch schon ein wenig nach ihren Vorstellungen umgekrempelt. Eine große Halle vermietet sie für Events. Einmal im Monat gibt es einen verkaufsoffenen Samstag. Und auf Social Media teilt sie Einblicke in ihre Arbeit. Während seine Tochter so richtig durchstartet, heißt es für Vater Olaf Elias loslassen.
Na, ich lerne natürlich das, was man, glaube ich, als Elternteil immer lernt, dass die Jungen schnell sind, enthusiastisch sind, alle mitreißen und dass einfach ein Aufbruch entsteht.
Die Zusammenarbeit funktioniert durch viel Vertrauen und große Offenheit. Schieben, umbauen, dekorieren. Lilly Elias liebt es, die antiken Stücke in Szene zu setzen.
1, 2, 3. Stopp!
Und was habt ihr vor?
Ja, wir packen hier die ganzen großen Schränke hin. Dann will ich hier so ein riesiges Regal bauen lassen. Mhm. Und dann packen wir quasi auf 2 Stockwerken die ganzen Stühle hin. Links ist dann Galerie und hier lassen wir so 2 Räume frei. Und rechts bleibt dann eigentlich mit dem ganzen kleinen Deko-Kram.
Galerie wofür jetzt? Was soll da hin?
Naja, für die ganzen Bilder und so, die jetzt hier so überall rumfliegen, okay, sag ich mal. Ja.
Schon als Kind hat die 25-Jährige mit ihrem Bruder auf dem Hof gespielt, den der Vater kurz nach der Wende gegründet hat.
Ich wusste eigentlich von klein auf, dass ich hier mit einsteigen möchte. Also das ist einfach das Lebenswerk von meinem Vater, was ich so schön finde und so viel Potenzial drin sehe, dass ich das einfach schon immer unbedingt weiterführen wollte.
Papa Olaf Elias könnte nicht glücklicher darüber sein.
Also das ist wirklich ein Träumchen, wie man so sagt, dass sich das vereint hat, sowohl mit meiner Tochter als auch mit meiner sogenannten Nachfolgerin, am selben Ort demselben Hobby zu frönen.
Es ist ein schwerer Brocken, so eine Firma zu übernehmen, aber Lilly packt die Challenge an mit neuen Ideen für alte Schätze.
Und soweit der Tag in Berlin und Brandenburg mit Jessica Wiener.
Die nächste Ausgabe nicht verpassen. Gleich mal abonnieren und weiterempfehlen. Und einen Podcast mit etwas mehr Ballgefühl gibt es immer montags beim Hauptstadtderby. Hier widmen sich Ur-Unioner Christian Beek und Hertha-Ikone Axel Kruse jede Woche den beiden großen Fußballclubs der Hauptstadt. Überall, wo es Podcasts gibt und in der ARD-Audiothek.